Ich habe für heute ein Wort aus dem Psalm 5 ausgesucht, Seite 554 im Alten Testament, Psalm 5, den Vers 12. Psalm 5, Vers 12. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Es war schon sehr bald nach der Auferstehung Jesu. Da zogen sich über der Gemeinde von Jerusalem ganz unheimlich dunkle Wetterwolken zusammen. Eine schreckliche Christenverfolgung brach los. Der Feind wütete und wollte noch einmal das Wort vom gekreuzigten und auferstandenen Jesus vernichten. Und fast alle Christen, bis auf die Apostel, mussten aus Jerusalem fliehen, um ihr Leben zu retten. Einige sind auf die Insel Zypern geflohen und andere, die sind nach Phönizien, das im Norden von Israel. Und einige, die kamen auch als Flüchtlinge aus dieser Jerusalemer Gemeinde in die damals drittgrößte Stadt Antiochien am Orontes, im syrischen Teil. Können Sie sich vorstellen, was diese Flüchtlinge in ihrem Herzen bewegt? Wenn man so etwas miterlebt hat, innerhalb kurzer Zeit muss man alles verlassen, Haus und die ganze Wohnungseinrichtung, man muss Hals über Kopf fliehen, man hat den ganzen brutalen Hass erlebt, wie die Menschen gegen einen brüllen und toben und wie man gerade mit Ach und Krach noch seine Lieben mitnehmen kann. Und ich kann mir so richtig vorstellen, wie die nach Antiochien kamen. Und die Leute sagen, ja, wo kommt ihr denn her und warum kommt ihr denn her? Wie die erzählen, wenn ihr wüsstet, was wir miterlebt haben, wie uns mitgespielt wurden, was wir verloren haben und wie schlimm die Welt ist und da werde ich irre an Gott und wie kann Gott überhaupt sowas zulassen? Aber wenn Sie in der Apostelgeschichte mal lesen, was die Flüchtlinge tatsächlich in Antiochien erzählt hatten, kein anderes Wort kam über ihre Lippen, als dass sie fortwährend, wo sie hinkamen, nur von Christus erzählt haben. Die haben überall gesagt, ihr müsst das wissen, dass der Tod besiegt ist und Jesus ist auferstanden. Kein Wort von ihrem persönlichen Leid, kein Wort von ihrer Not, kein Wort von dem Erlebten, kein Wort von irgendwelchen Lebensrätseln, die ihnen undurchdringlich sind. Natürlich haben sie auch nicht verstanden, warum das geschehen muss. Die Leute von Antiochien, die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, die haben einen Tick. Und haben denen einen Spitznamen gegeben und haben gesagt, das sind die Christusse, weil die immer von Christus geredet haben. Und dort in Antiochien ist so der Name Christen entstanden, der heute in der ganzen Welt die Nachfolger Jesu bezeichnet. Weil da Leute waren, die waren so erfüllt von dem, was sie mit Christus erlebt hatten, dass sie nimmer schweigen konnten, dass bald eine Gemeinde in Antiochien entstanden. Jetzt hoffe ich, dass Ihre Gedanken heute Morgen auch so nur um Christus kreisen. Jesus lebt. Ja, aber die Nöte, von denen wir vorher noch gesprochen haben, die Ängste, die Sorgen, die Sie bewegen, die ungelösten Ausweglosigkeiten Ihres Lebens. Wenn Sie auf Jesus blicken, dann ist er größer als alles, was Sie bedrängen mag. Dann fällt die Angst, die Schwermut von Ihnen ab. Ja, vielleicht bewegt Sie es noch irgendwo in Ihren Gefühlen, aber Sie haben eine Kraft, die Sie höher zieht, auch über Schmerzen und Krankheitsnöte. Und das ist in der Tat so, dass Jesus der Auferstandene bei uns heute eine Veränderung erzielen will. Er will uns herausreißen aus den schweren Gedanken. Er will uns mutig machen. Das war auch so schön in dem Lied gerade. Mutig, dass wir auf alle Widerstände ganz unerschrocken zugehen können. Und er will uns mit einer großen Freude erfüllen. Und über das will ich heute Morgen zu Ihnen reden, von der Freude am auferstandenen Jesus. Mein erster Punkt, Jesus macht unsagbar fröhlich. Jetzt muss ich zuerst noch mal erklären, weil das vielleicht sonst missverstanden wird. Freude, das ist nicht bloß ein Grinsen im Gesicht. Freude ist nicht bloß ein Kitzeln an unseren Sinnen und eine Erregung irgendwo, wie man kurz mal lachen muss oder erheitert wird. Die Freude des Glaubens, die ruht ja viel tiefer. Im Innersten unserer Seele, im Urgrund der Seele. Die Freude des Glaubens, die kann auch nicht aufhören in den großen Krisen, in den schweren Lebensführungen. Der Urgrund unserer Seele, die Freude des Glaubens, die uns hindurchträgt in die Ewigkeit. Der auferstandene Jesus weckt diese Freude. Ich muss Ihnen einen kleinen Kurs mal geben, wie das in der Bibel drinsteht von der Freude. Wir haben nicht die Zeit, die ganze Bibelzeugnisse zusammenzusehen, aber in der Weihnachtsgeschichte hat es doch schon angefangen, dass die Engel auf dem Hirtenfeld gerufen haben, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Weltweit werden Menschen in diese Freude Jesu hineingerissen. Es hat natürlich nicht so richtig geklappt. Nachher, bei den Jüngern gab es auch sehr viel schwierige Augenblicke und notvolle Augenblicke. Ausgerechnet vor der Passion, bevor diese ganze Dunkelheit losging, müssen Sie jetzt aufschlagen, Johannes 15 und Johannes 16, hat Jesus mehrmals von der Freude gesprochen, die kommen wird, und er deutet schon auf seine Auferstehung. Johannes 15, Vers 11. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibt. Die Jesus-Freude soll in den Herzen von den Nachfolgern Jesu ruhen. Und eure Freude soll perfekt sein. Vollkommen soll perfekt sein. Kapitel 16, da redet Jesus von den großen Bedrängnissen, die noch über die Gemeinde Jesu kommen. Vergleicht das Jesus mit den Wehen, die eine Frau hat vor der Geburt. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude, in Jubel verwandelt werden. Vers 22. Ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen. Deutet auf die Erscheinungen des Auferstandenen. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Nun hat selbst nach der Auferstehung ganz lang gedauert. Und es kann in einem Christenleben, ich weiß nicht, wie lange es bei Ihnen dauert, wo Sie sagen, ich vertraue ja Jesus, aber ich habe die Freude noch nicht. Ich kann nicht meine Sorgen so loslassen. Ich bin immer wieder eingeschnürt. Das kommt sicher davon her, weil wir das mit dem Glauben gar nicht in dieser unmittelbaren Lebensverbindung mit Jesus so richtig hinbringen. So sind damals auch diese Jünger Jesu eingesperrt gesessen in einem Raum und haben sie unterhalten und konnten sie nicht aufrichten. Und die Sorgen waren groß und die Ängste waren schlimm. Und dann plötzlich steht Jesus vor ihnen. Und dann steht bloß da, da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Sie verstanden nicht alles, was passiert war. Die Zukunft war immer noch so ungewiss wie vorher, aber sie wussten, Jesus ist da und ich bin in seiner Hand und ich lasse es ihn machen, wie er mein Leben weiterführt. Ich überlasse ihm die Sorgen von morgen und er soll das nach seinem Plan machen. Ich kann nur staunen und aufblicken zu ihm, der alle Macht hat und alle Freude mitbringt. Jesus schenkt vollkommene Freude, perfekte Freude. Ganze Freude, eine Freude, die als Urgrund in unserer Seele wohnt. Noch einmal, ich bin mir bewusst, dass wahrscheinlich gar niemand unter uns heute ist, den nicht ganz schwere Nöte bewegen, der nicht leidet an Ausweglosigkeiten oder an schwierigen Menschen oder an Einsamkeit oder an Krankheitsnöten oder an Todesängsten oder was auch immer. Sie kommen nie zur Freude. Und sie können nie diese Nöte und diese Schwermut lösen, wenn sie nicht aufblicken zu Jesus, dem Herrn und ihm danken und sagen, danke, dass du da bist und dass du mein Leben in deiner Hand hast. Jesus gibt ihnen einen Freifahrschein zur Freude. Ein Freifahrschein zur Freude. Mitten in dem, was sie bedrängt. Und sie dürfen es einlösen und sagen, jetzt, Jesus, möchte ich es erleben. In den Ängsten und Nöten meines Lebens. Was ist der Freifahrschein? Gerade in dem Kapitel 16, wo so viel von der Freude drinsteht, Johannes 16, sagt Jesus, in dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost oder seid mutig, seid unerschrocken. Ich habe diese Welt überwunden. Das ist Freude, perfekte, vollkommene Freude. Jetzt möchte ich einen zweiten Punkt anfügen, damit man es ein wenig auch noch zu Hause zusammenbekommt. Wie bekommt man diese Freude? Also schön, man hört ja viel in Gottesdienst und vielleicht wühlt es uns auch ein bisschen auf, aber dann irgendwo meine ich wieder, man geht nach Hause und dann ist abgebrochen und es wird nicht umgesetzt. Wie kriegt man jetzt wirklich diese Freude? Ich bin ja so ein finster, dreinblickender Mensch und manchmal ist mir es auch leid, wenn wir alle so ernst da sitzen. Es dürfte ja ruhig auch eine Freude sein, die uns auch äußerlich zeichnet. Und trotzdem habe ich ein bisschen Hemmnisse im Gottesdienst, blöde Sprüche zu machen oder irgendwelche Späßchen zu erzählen, um uns zu erheitern, aufzufrischen. Das ist auch nicht mit der Freude gemeint, dass man nun Witze schlägt. Vielleicht mag das ein Zeichen der modernen Weltzugewandtheit der Kirche heute sein. Aber mit der Freude, die Jesus meint, sind ja nicht die Attraktionen gemeint. Die Freude, die irgendwo tiefer geht, dass Jesus die Mauern, die mich einengen, die mir Angst machen, zerbricht. Freude. Und wie kriege ich die? Nicht durch Possenreißen. Wie wir jung waren, da muss man immer einen Volkstanz machen, damit die Heiterkeit aufkommt. Jeder fasst sich die Hand und wir machen einen Ringelpiez. Aber das ist nicht gemeint. Sondern wie geht die Freude los? Wie geht die Freude los? Indem Jesus die Mauern meiner Angst, meiner Sorgen, meiner Ausweglosigkeit durchbricht. Aber wie mache ich das jetzt? Jetzt steht ja hier im Psalm 5, haben Sie es noch aufgeschlagen, lass uns, so fängt es an, lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Und ich habe es oft gehört, dass dann Christen ganz fromm sagen, dafür muss man beten, dass ich mich freuen kann. Herr, lass mich fröhlich sein. Wissen Sie, dass das ein Quatsch ist? So dumm dürfen Sie nicht mal beten. Denn Sie können doch nicht Gott bitten, dass er Sie fröhlich macht, sondern Sie sollen fröhlich sein. Der Herr hat alles getan. Er nimmt die Ängste ihres Lebens weg. Er steht vor ihnen als der Herr. Er hat den Tod bezwungen und er sagt jetzt einfach, freu dich mal endlich. Also deshalb, der alte Sprachgebrauch der Bibel, der könnte uns verführen, dass wir meinen, da muss man drum beten. Das ist Unsinn. Es gibt manches, das muss ich machen. Jetzt sagt Jesus, blicke auf mich und dann freu dich mal endlich. Nimm's mal zur Kenntnis. Ich brauche doch nicht ein Klagemensch zu bleiben, wenn andererseits Jesus vor mir den Weg öffnet. Also, es liegt an mir, die Freude umzusetzen. Wenn ich weiß, Jesus ist auferstanden, dann darf ich auch die Sorgen wegwerfen, dann darf ich auch die Nöte unter die Macht Jesu legen. Der Herr will, dass sie fröhlich sind. Das ist übrigens bei vielen Dingen so, wenn der Herr sagt, glaube nur, dann will er, dass ich glaube. Und ich kann höchstens sagen, Herr, es ist mir leid, dass ich nicht glaube. Ich kann meine Schuld eingestehen. Aber hier heißt, sie sollen fröhlich sein, wenn man es richtig verstehen will. Sie sollen fröhlich sein. Alle sollen fröhlich sein, die auf dich trauen. Warum gibt es dann so viele traurige Christen? So viel gequälte Christen? Wissen Sie warum? Weil wir die Probleme alle allein lösen wollen. Uralte Fehler. Wir meinen sicher in großer Treue und Pflichtbewusstsein, ich muss selber damit fertig werden. Aber letztlich ist das ein Unglaube. Ich kann die Krankheit nicht bewältigen, die Gott auf mich legt. Ich kann nicht die Nöte bewältigen. Ich kann die Ängste, alles, was mich umgibt, ich kann sie bewältigen. Ich will doch nicht auf mich vertrauen. Das ist der Fehler. Viele glaubenden Menschen merken gar nicht, dass sie gar nicht glauben, nämlich sie glauben nur an sich, an ihre Kraft. Und dann sind sie ganz bekümmert, ich habe keine Kraft. Ja, wir hatten gemeint, sie hätten Kraft. Es ist doch so befreiend, wenn man einmal merkt, ich werde mit den Schwierigkeiten meines Lebens nicht fertig. Sie werden nicht einmal mit den Nöten ihres eigenen gottlosen Lebens fertig, wo die Sünde sie im Griff hat, werden sie nicht fertig. Sie können bloß vor Jesus sagen, Herr, jetzt sollst du darüber herrschen und jetzt sollst du der Bestimmende in meinem Leben sein. Deshalb steht so bezeichnend da, die sollen fröhlich sein, die auf den Herrn trauen. Wie viel mehr wir, die wir auf den auferstandenen Herrn trauen. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf uns, sondern auf den Herrn. Das ist der Grund der Freude. Wer auf sich selber vertraut, der ist verlassen. Der ist verloren. Wer auf seine Kraft vertraut, ist verloren. Das ist doch eine ganz einfache Sache. Vertraue ich auf mich oder vertraue ich auf den Herrn? Und das hat Jesus klar gemacht. Er ist für mich. Wer kann jetzt noch gegen mich sein? Also, vertrau auf ihn, auf den auferstandenen Herrn. Vertrau auf ihn. Mein Glaube ist eine ganz einfache Sache. Ich lege mein ganzes Vertrauen, mein ganzes Denken auf den Herrn, der lebt, der alle Macht hat. Jetzt gucken wir uns mal den David an, der diesen Psalm gedichtet hat. Schon als Junge war er zur Armee gekommen und die waren mitten in einer schweren Auseinandersetzung mit den Philistern. Das hat ja die Israeliten immer bis an die Grenze ihrer Kraft gebracht. Und da lästert der Goliath. Und er hört, dass der junge Mann und den Männern um ihn her entfiel der Mut. Ja, und David nicht. Ja, doch, David hat gar nicht mit sich gerechnet. Er hat ja diesem großen gestählten Kämpfer entgegengerufen. Du kommst zu mir mit Schwertspießenschild, zwar unheimlich und furchterregend. Ich komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Und anders können sie nicht leben. Anders können sie sich nicht freuen. Als wenn sie, und das müssen sie machen, über ihre ganzen Lebensnöte sagen, ich komme im Namen des Herrn Zebaoth. Ich stelle mich unter den auferstandenen Herrn. Ganz ähnlich war es dann beim Saulus. Immer wieder gut, man guckt einfach diese Gestalten an, die schon in der Bibel beschrieben sind. Wie dieser pflichteifrige Mann, der so ein vorbildliches Leben der sozialen Tat führte, war ein edler Charakter, ethisch sauber gelebt und zerbrach zusammen über der Schuld seines Lebens. Er kennt plötzlich, ich habe falsch gelebt, ich habe Christus weggestoßen und er liegt irgendwo in einem Gastzimmer in Damaskus, tagelang kann nichts essen und nichts trinken. Und dann kommt ein Seelsorger zu ihm und sagt zu ihm, Jesus hat mich gesandt. Und Saulus hört das und weiß, Jesus nimm mich an. Und das war fortwährend das Thema des Saulus. Nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Der ist die Mitte meines Lebens, der Auferstandene. Ich will immer mehr ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Ich will nicht mehr mit meinen Möglichkeiten rechnen. Ich will mit den ungeahnten Mächten des Auferstandenen rechnen. Hier in diesem Psalmwort heißt es, ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Das ist das, was der Herr versprochen hat. Er will mich beschirmen. Er will bei mir sein, alle Tage bis an der Weltende. Er hat ganz verlässliche Zusagen. Er streicht die Schuld meines Lebens zu. Durch. Er will mich lieben mit einer unaussprechlichen Liebe. Er will bei mir sein, er lässt mich nicht los, er lässt mich nicht aus seiner Hand fallen. Du beschirmst sie. Und darum kann ich mich freuen, darum kann ich jubeln, darum kann ich danken. Schon so schön, dass das auch aus den Liedern des David im Alten Bund schon so anklingt. Ist im Alten und im Neuen Bund eigentlich bloß schon vorweggenommen. Das Glaube, das ganze Vertrauen auf den Herrn ist. Sagt im Psalm 84, wie sagt er da? Wohl den Menschen, die sich für ihre Stärke halten. Nein, die dich für ihre Stärke halten, die sich gar nicht mehr wichtig nehmen, die von ihrem Versagen wissen. Und darum ist das der Schlüssel zum Glauben, dass ich einmal unter dem Kreuz Jesu meinen Bankrott gesehen habe und gemerkt habe, ich kann es gar nicht selber schaffen. Aber ich kann mich nur auf Jesus lehnen und ihm vertrauen. Psalm 34. Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude. Ja, das ist Glaube, anders geht kein Glaube. Ich hänge mein ganzes Vertrauen auf den Herrn. Vom Abraham her immer war das der Glaube. Und wie wunderbar, dass wir von der Macht des Auferstandenen alles wissen. Darum fröhlich sein können. Und nun soll doch Jubel ewig dauern. Das heißt, ewig lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewig soll unser Jubel tönen. Also in der Ewigkeit wird er tönen, da zweifle ich nicht dran. Das steht in der Offenbarung ganz klar drin, dass das der Text sein wird, den wir in der Ewigkeit sagen. Immer nur ein Thema. Er hat uns durchgebracht, das Lamm, das erwürgt ist. Mit seiner unendlichen Gnade hat er uns durchgerissen bis zur Seligkeit. Ohne ihn wären wir alle untergegangen. Aber warum singen wir eigentlich in dieser Weltzeit, solange wir leben, nur so schwach? Warum ist das so kümmerlich? Das Lied ist für mich dennoch ein Ausdruck der Freude. Natürlich, wenn man fröhlich ist, singt man. Aber es ist auch schön, wenn man schon mitten in den Spannungen oder mit dem bedrängten Herzen oder in der Schwermut schon seine Lieder anstimmen kann und sich einfach über das, was uns einschnürt, hinwegsetzt und fröhlich hinausschaut, weil man den Herrn hat, die deinen Namen lieben, die deinen Namen lieben, Herr. Was ist denn der Name des Herrn? Er hat einen Namen, das ist das, was er mit uns macht. Sein Name ist treu und wahrhaftig. Ich will bei dir sein. Alle Tage bis an der Weltende. Du bist ein Heiland derer, die dir vertrauen. Wir lieben seinen Namen. Es ist der Heilandsname, dass er denen nachgeht, die verloren sind. Dass er sich denen offenbart, die zerbrochenen Herzen sind. Darum, diesen Namen liebe ich. Und weil das Gott so festgeschrieben hat, dass er ganz identisch wird mit seinem Namen und das wirklich einlöst, darum kann ich mich freuen und fröhlich sein. Ich habe dieses Wort ausgewählt, wissen Sie warum? Weil es morgen früh am Montagmorgen bei Ihnen im Losungsbüchlein steht, für den Montag. Und dann bricht die Woche wieder an. Und ich weiß nicht, was vor Ihnen steht. Und dann soll das weitergehen. Der auferstandene Jesus will, dass sie fröhlich sind, dass sie jubeln können, dass sie danken und voll Freude sind. Ich möchte mit einer Geschichte schließen und die spielt im anderen Antiochien. Es gibt zwei Antiochien, das ist ein bisschen tückisch für die Bibelleser. Vom einen habe ich vorhin erzählt, das liegt im syrischen Teil am Orontesfluss. Und das andere liegt mitten in der Türkei in Galatien, das ist das Antiochien in Pisidien. Das war eine Station auf der Missionsreise des Paulus. Sie sind über den hohen Taurus hinübergegangen, über diese schweren, zugänglichen Berge, ein Flusstal emporgewandert in höchste Höhen und dann schließlich dort in die Ebene von Antiochien in Pisidien gekommen. Und wieder gingen die Stürme los. Das soll sie nie erschüttern, dass eine große Feindschaft gegen den Jesusnamen in dieser Welt lebt. Und schließlich wurde die ganze Meute der Stadt so aufgehetzt, dass sie die Apostel von der Stadt verjagt hatten. Und Paulus verabschiedet sich von den wenigen Christen, die dort in dieser Stadt Antiochien waren, in einer ganz fremden, feindlichen Umgebung. Und man hält den Atem an. Wie trainiert der Paulus die noch oder stärkt die und gar nichts steht da. Ja, wie halten die durch in so einer fremden Umgebung, wenn man so allein steht und gerade die ersten Schritte im Glauben geht? Steht bloß da, Paulus und Barnabas schüttelten den Staub von ihren Füßen und wanderten hinüber in die nächste Stadt, nach Ikonion. Aber dann steht von den Christen in Antiochien, da die Jünger, die gläubig gewordenen, wurden erfüllt von Freude. Das macht der auferstandene Jesus und Heiligem Geist. Der Heilige Geist erkennt man darin, dass er uns das Glaubensfeuer auf Jesus brennen lässt. Es gibt keine Frucht des Geistes, die so klar ist als das, dass der Geist Gottes mir den Blick des Glaubens freimacht auf Jesus. und eine Freude lebte da. Da konnten die Feinde toben in der Stadt und die waren voll Freude. Ja, das soll bei ihnen geschehen. Das soll bei ihnen anbrennen, diese Freude am auferstandenen Jesus. Das will Jesus bei ihnen wecken. Dazu gibt er ihnen den Heiligen Geist. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.